Also die Frage, und ich will noch ein Bild zu dem ergänzen, dass ja Erik Assadourian gesagt hat, wir müssen im Grunde die Richtung des Marketing umändern, um in den Menschen die richtigen Bedürfnisse herauszubilden, damit dann auch eine neue Kurve genommen wird für die gesamte Menschheit. In Bildungsarbeit, in dem ganzen, in den Akzentsetzungen Bildung für nachhaltige Entwicklung, kann das da aufgegriffen werden oder ist das eine Illusion?
Das kann schon aufgegriffen werden, aber ich würde gerne ein bisschen auf Ralf Füchs erstmal reagieren wollen. Auf der einen Seite hat er natürlich recht, wir brauchen sowas wie eine Effizienzrevolution. Man kann mit Effizienz aber auch die ganze Welt ruinieren. Vormachen wird uns das etwa BMW. Mit denen saß ich letztens auf dem Podium, die sagten, die werden demnächst zwei neutrale Autos produzieren in Leipzig. Sie hätten das Gelände dazu, sie könnten das von der Energie her machen. Da habe ich gefragt, und produzieren sie dann auch nur noch eine bestimmte Menge Autos? Nein, da haben die kein Interesse dran. Natürlich ist sozusagen das Quantum, also dieses Wachstum, die Idee des Wachstums bleibt permanent erhalten. Und mit dieser Idee des permanenten Wachstums kann man eben auch mit Effizienz en masse so viel produzieren, dass es für alle wieder nicht reichen wird. Ivan Illich hat schon mal in den 70er Jahren ausgerechnet, wenn wir die Ressourcen, die wir haben, versuchen so zu verteilen, dass jeder mobil wird, haben wir schon Schwierigkeiten, 7 Milliarden Menschen mit einem Fahrrad zu versorgen. Das hinzubekommen. Also allein von dem, was man an Material braucht. Ja, das mit dem Fahrrad ist gar keine so schlechte Sache. Also nicht, dass ich dafür plädiere. Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn man, auch das hat er schon gemacht in den 70er Jahren, mal umrechnet, wie viel Zeit man investieren muss, um ein Auto kaufen zu können, dieses Wegen zu warten und so weiter, für das Benzin zu sorgen, dann kann man eigentlich fast zu Fuß gehen. Da hat man noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 bis 7 Stundenkilometern. Das Problem ist nur, wie kommen wir in die USA, nicht? Aber mit dem Fahrrad ist der Weg so schwer. Aber davon mal abgesehen von diesem Aspekt, man kommt ohne Effizienz ganz sicherlich nicht aus. Aber ich glaube, auch darin liegt ebenso wenig wie nur in diesen Consumption Patterns sozusagen der Königsweg. Da bin ich skeptisch. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich das auf der einen Seite sehr gefreut. Ich dachte, endlich sagt mal jemand, es muss einfach tiefergehend sein. Also man muss an die mentalen Strukturen ran. Und wir haben eigentlich keine Lösung, wie das funktioniert. Aber ja, wir müssen uns über die mentalen Strukturen verständigen, die sozusagen in eine Konsumgesellschaft auch hineinführen und die uns diese Orientierung gewinnen lassen, das ist gar keine Frage. Zugleich hat mich das Buch dann ja auch, muss ich auch sagen, deprimiert. Also, darin kann man dann lesen, wenn wir sagen würden, wir sollten heute einen Konsum pflegen, der so verteilt wäre, dass die Welt ihn mit uns teilen könnte, dann dürften wir vom Einkommen her gerechnet genau so viel bekommen, so kann man das im Buch übersetzen, dass wir alle Hartz IV hätten, aber keine Zuschläge, also 450 Euro. Aber wer von Ihnen will morgen zum Chef oder zur Chefin gehen und sagen, hey, geben Sie mir noch 54 Euro, den Rest behalten Sie mal, sonst konsumiere ich zu viel. So wird das ja nicht funktionieren, eine Form von Umstellung. Ja? Aber das wäre sozusagen, oder das wissen wir auch alle, auch die Gruppe hier nehme ich da gar nicht aus. Also diejenigen, die am bewusstesten sind, bezogen auf die Umweltthematik, bezogen auf Nachhaltigkeitsproblematiken, sind auch diejenigen, die am meisten konsumieren. Es gibt eben immer diese Lücke zwischen dem, was wir wissen, und dem, wie wir handeln. Das kann man in jeder Umweltbewusstseinsstudie nachlesen, ist BMU produziert oder auch machen lässt. Dass man genau diesen Pfad geht. Wer mehr weiß, verhält sich auch viel weniger umweltgerecht. Das liegt einfach daran, dass diejenigen, die mehr wissen, meist die höhere Ausbildung haben, die höheren Abschlüsse, mehr verdienen und dann auch mehr konsumieren. Und diejenigen, die dann auf nachhaltigere Produkte umstellen, werden dann dennoch das Geld, was dann noch übrig bleibt, auch wieder für Güter nutzen. Auch in der Lohas-Gruppe ist es ja keiner, die sagt, also mit 450 Euro im Monat kämen wir aus, sondern die konsumieren ja auch in einem anderen Stil. Also das ist so eine Seite, wo ich dann sagen würde, das ist fast aussichtslos, dieses Spiel, muss ich ehrlich sagen. Die Idee dann, einen Pfad zu gehen, der sagt, wir brauchen die Pioniere, das ist sozusagen, sind ja die einen Anfang machen. Dann kommen, wie sagt man so schön in der ganzen Theorie des Transfers, dann kommen die Early Adopters, also die sozusagen in der nächsten Stufe das aufgreifen, dann schaffen vielleicht die 10%, das ist das, was man mit Bildungsreformen hinbekommt, innerhalb von 15 Jahren vielleicht. Aber dass sozusagen eine Entwicklung da ist, mit der man ein Drittel der Bevölkerung erreicht oder den Sprung tut in eine noch größere Gruppe, das ist ein wie ich finde, wahnsinnig mühseliges Geschäft, also da daran zu gehen. Stichwort Bildung, kann Bildung da was leisten? Ja, es geht ja gar nicht ohne. Also, wenn wir Innovationen wollen, selbst wenn man technologische Innovationen will, braucht man ja sozusagen das Wissen von Menschen, die diese Innovationen auch betreiben können und ihr kreatives Potenzial. Das ist die eine Seite. Da kann man sagen, ist etwa unser Bildungssystem da gut aufgestellt, werden wir sagen müssen, nein, es ist eben nicht. Nicht? Also was diesen ganzen Bereich angeht, etwa von Technologie ist ein Stiefkind etwa im schulischen Bereich, das fängt in der Grundschule an und endet in der Sekundarstufe 2. Wir haben momentan in den Technik- und Ingenieurwissenschaften eine Nachwuchsquote in Deutschland, die beläuft sich auf 0,9. Das heißt, auf einen, der ausscheidet aus diesem Bereich, kommt 0,9 Nachwuchs derzeit. Nicht? Wir sind da sozusagen international am Ende der Fahnenstange. Andere Länder wie Schweden haben einen Faktor von 1:4 bis 1:8, Norwegen etwa. Das ist so dieses Segment, wenn ich das mal betrachte. Aber es ist ja nicht das Einzige. Also die Technologien können es ja nicht alleine sein. Wir reden ja hier jetzt auf das Individuum und seinen Konsum bezogen. Dafür gibt es viele Beispiele, etwa wie Schülerinnen und Schüler. Und das würde ich gerne stärker nach vorne stellen. Eine Idee entwickeln von Altruismus. Ich glaube, das unterschätzen. Ich würde nicht so sehr immer auf das Individuum schauen und wie es sich selbst verhält, sondern wie es mit unserem Altruismus, dass das Handeln auch mit und für andere bestellt ist. Es ist ja völlig absurd, als einzelne Person CO2 einsparen zu wollen. Das bringt auf der Statistik nun mal überhaupt nichts. Auch wenn der ganze Raum sich dafür entscheidet, wird man das nie sehen in keiner Statistik. Dennoch versuchen wir es doch. Ja? Und was steckt dahinter? Das ist eine Idee von Altruismus, dass wir auch für andere etwas leisten können. Das ist, so ist meine Erfahrung, etwa in den schulischen Beispielen, bei ganz vielen Kindern und Jugendlichen der Fall, dass sie das sehr interessiert, altruistisch handeln zu können. Beispiel, da ist dann eine Schulklasse, die setzt sich das Energiesparen auf die Agenda und also nicht investiven Maßnahmen, indem sie selber was tun, ohne irgendeine andere Technologie, können sie in einer Schule im Schnitt 15-25% Ressourcen sparen. Die Frage ist, was macht man mit dem Eingesparten? Ja? Lässt man das die Kommune und die nutzen das wieder für Flächenversiegelung? Ja, ist da ein Effekt, ne, den man hat. Die Kommune spart das Geld ein, wenn das Schuldenloch damit nicht stopft. Wenn man mit der Kommune aushandelt, die Hälfte wenigstens des Geldes gehört uns, was machen wir dann damit? Ja? Verreisen wir? Ne? Vielleicht mit einem Billigflieger irgendwo hin als Klasse, haben wir gut gemacht. Oder, und das machen inzwischen viele, das finde ich faszinierend. Sie sagen, nee, die Ressourcen, die wir haben, die können wir doch investieren in anderen Ländern. Suchen wir uns doch Partner, ja, irgendwo in Afrika. Ja. Stützen die, etwa indem wir mit denen kommunizieren, Schulen aufbauen helfen oder bis hin zu Solarkachern reicht das Ganze. Also die so denken. Das, finde ich, ist sozusagen so ein Element des neuen Pfades, der sich da an manchen Stellen auftut. Dieser Aspekt des Altruismus, den finde ich ganz entscheidend und wichtig, um was zu machen. Und dann würde ich gerne noch einen Aspekt mit anführen, wenn ich das noch darf. Die Ökonomie kam ja auch vor in diesem Bereich dessen, wo was zu tun wäre. Ich finde, man braucht auch ein Umdenken in Bezug auf Ökonomie und Politik. Sehen Sie, wir haben eine Menge an Unternehmen, die verbrauchen nur Ressourcen, die eigentlich allen gehören, also die Rohstoffe dieser Erde. Ja? Die privatisieren aber den Profit. Ja? Also ich sage es mal direkt, so ein Konzern wie E.ON zum Beispiel, der verdient locker mal 9 Milliarden Euro im Jahr. Ja? Mit nicht mal 90.000 Mitarbeitern. Das heißt, sie machen einen Gewinn von ungefähr 100.000 Euro pro Mitarbeiter. Ich finde es nicht gerechtfertigt, dass solche Konzerne, die die Ressourcen der Erde verbrauchen, und diese 9 Milliarden für sich behalten. Ja? E.ON investiert auch in regenerative Energien. Wissen Sie, wie viel? 50 Millionen. Ja. Das ist alles, was Sie dafür ausgeben. Ich finde, also da erwarte ich einfach, muss ich ganz schlicht sagen, erwarte ich einfach eine andere Form von Politik. Ja? Wenn man diesen Profit, der da gemacht wird, der aus Ressourcen stammt, die allen gehören. E.ON ist ja ein Konzern, die zu 50% eben auf Kohle basieren, der Rest ist Atomkraft. Dann muss man auch sagen, muss man dieses auch wieder versozialisieren und kann das dann wieder in innovative Technologien stecken, zum Beispiel. Ja. Jetzt habe ich meinen Applaus, jetzt höre ich erstmal auf.